Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chicos Waldwelt. Heute bin ich nicht alleine, ich habe einen wundervollen Gast bei mir und bin schon ganz gespannt auf die Folge, die heute entstehen wird. Und ich würde sagen, Svenja, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Das mache ich sehr gerne. Hallo Chris, erstmal vielen Dank für die Einladung und deinem wunderschönen Podcast, ein bisschen mit dir plaudern zu dürfen. Ja, ich bin Svenja, ich bin Hundetrainerin in Hamburg und parallel dazu auch noch Guide für Waldbaden mit Hund, genauso wie du. Und habe mich so ein bisschen den Themen Achtsamkeit und Entspannung auch mit Hund verschrieben. Bin gerne draußen in der Natur wandern und versuche das auch meinen Kunden und Kundinnen ein bisschen näher zu bringen.
Ja, total spannendes und tolles Thema. Das interessiert mich ja auch sehr oder beschäftigt mich ja auch sehr. Und es ist ja fast so ein bisschen, wie sagt man, so eine Lokalfolge hier aus dem hohen Norden.
Stimmt.
So aus der Hamburger Ecke. Und ja, ich finde es total toll, dass du dabei bist. Und wir wollten noch mal ein bisschen über das Thema Stress unter anderem heute sprechen. Und wollten aber auch so ein bisschen mal schauen, wir hatten so den Titel Das unsichtbare Band im Kopf gehabt oder Spiegelung zwischen Mensch und Hund, weil wir der Meinung sind, dass es eigentlich ganz wichtig ist, auch zu schauen, welche Rolle der Mensch mit seinem Empfinden und seiner eigenen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit spielt, wenn es um das Stressverhalten des Hundes geht, zum Beispiel. Und wenn der Wald uns da unterstützen kann, dann zeigen wir euch das gerne, wie das geht.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es denn so einen Moment, Svenja, mit deinem Hund manchmal, wo du sagst, boah, jetzt bin ich richtig gestresst oder jetzt bin ich gerade gar nicht bei mir?
Ja, auf jeden Fall. Also meistens ist das aber hausgemacht von mir. Also einfach Situationen, in denen ich zu wenig Zeit eingeplant habe und mein Hund dann aber nicht so perfekt funktioniert, in Anführungszeichen, ja. Dann kriege ich persönlich Stress. Und dann stresst es mich sehr, das nicht auf meinen Hund zu übertragen, weil ich weiß, sie kann nichts dafür in dem Moment. Das ist eigentlich meine Schuld gewesen, schlechtes Time-Management. Das stresst mich manchmal so ein bisschen, genau. Und dann ist so ein bisschen der Balanceakt, bei mir zu bleiben und das nicht auf die kleine Greta zu übertragen, denn die kann einfach nichts dafür. Ja.
Das
ist es bei dir?
Ja, das kenne ich. Und also wir sind ja auch nur Menschen, da muss man sich auch gar nichts vormachen. Wir sind ja jetzt hier keine Gurus, die Weisheit gefunden haben im Wald, so, sondern wir dürfen ja auch immer an uns arbeiten. Und bei mir ist es auch in der Regel eigentlich häufig wirklich so ein Zeitmanagement-Thema, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel morgens los muss und dann aber doch noch zu lange sitzen bleibe oder zu spät aufstehe und ich weiß aber eigentlich, der Hund sollte sich vielleicht nochmal lösen vor der Arbeit, dann kriege ich da manchmal schon so die Krise oder dann wird mir ein bisschen warm, weil ich mir denke, nun mach doch mal endlich. Aber ich glaube, das kennen wir alle so, das Thema, wenn wir wirklich unter Strom stehen und dann der Hund sich lösen soll. Also, wie soll ich da von dem Hund Weichheit erwarten, wenn ich selber eigentlich wie so ein Felsblock da total daneben stehe und gleich explodiere gefühlt so. Und das ist, glaube ich, was auch ganz wichtig ist, eigentlich erstmal sich selbst hin zu erkennen in solchen Momenten, dass ich gerade gestresst bin. Also, dass man nicht dem Hund die Schuld gibt und sagt, als, oh, der doofe Hund, der will das machen, um mich zu ärgern, sondern einfach mal zu schauen, wo stehe ich gerade in dieser Situation, denke ich. Und deswegen wollen wir euch so ein bisschen auch heute mal informieren, was Stress eigentlich ausmacht, wie Stress entsteht und was auch so Stressoren sind, zum Beispiel. Oder wie siehst du das?
Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil Stress einfach in unser aller Leben teilweise leider eine große Rolle spielt, denn es gibt guten und schlechten Stress. Aber vielleicht ordnen wir einmal ein, was passiert überhaupt bei Stress in unserem Körper und was passiert auch bei unseren Hunden, wenn die Stress haben im Körper, denn da sind wir uns relativ ähnlich, wir vier und zwei Beiner. Und ja. Wenn du magst, kann ich ja mal kurz einen kleinen Überblick geben, was läuft da so eigentlich ab in unserem Kopf und in unserem Körper. Ich reiße das auch nur ganz grob an, weil das ist natürlich ein riesiges Thema, aber einmal so kurz zum Verständnis. Wir und auch unsere Hunde haben das vegetative Nervensystem und das funktioniert unwillkürlich. Also das steuern nicht wir, sondern das steuert sich selber und ist verantwortlich für lebensnotwendige Prozesse, wie zum Beispiel die Atmung, die Verdauung, der Herzschlag und so weiter und so fort. Und zu diesem System gehören einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Und der Sympathikus ist so ganz flapsig gesagt dafür da, dass wir die Chance hatten, uns vom Säbelzahntiger zu retten. Also der gibt uns ganz viel Energie in Momenten, wo wir sie brauchen. Der pusht uns hoch. treibt uns an. Und der Parasympathikus ist der Gegenspieler und der fährt uns halt wieder runter in einen Entspannungs- und Ruhemodus. Mhm. Und diese beiden sind eigentlich ganz nette Gegenspieler und ergänzen sich ganz gut. Und wenn wir Stress bekommen, dann springt der Sympathikus an. Und wenn wir dann Dauerstress haben, dann kommt der Parasympathikus gar nicht mehr zum Einsatz. Und der Sympathikus feuert. Und wir werden halt innerlich nervös. Und irgendwann werden wir dadurch auch einfach krank. So. Mhm. Und wenn wir Stress haben, dann werden auch ganz viele verschiedene Hormone ausgeschüttet und Neurotransmitter. Und ich glaube, ein Hormon, das wir alle kennen, was auch bei unseren Hunden vorkommt, ist Cortisol. Und Cortisol an sich ist erstmal nichts Schlimmes, aber auch hier gilt wieder, wenn Cortisol und zum Beispiel auch Adrenalin ausgeschüttet werden in stressigen Situationen, ist das für den Moment okay und der Körper baut es dann irgendwann wieder ab. Wenn wir aber in keinen Ruhezustand kommen, dann kriegen wir immer mehr Cortisol. Das kann nicht abgebaut werden. Und das wiederum macht uns müde und erschöpft uns. So. Und dann kommt man ganz schnell in diesen Turnus rein. Stress wird irgendwann chronisch. Und ab da ist es auch kein guter Stress mehr. So. Das passiert so in unserem Körper und auch im Körper unserer Hunde.
Also würdest du sagen, dass Stress an sich auch erstmal gar nichts Schlimmes sein muss, wenn man so eine Stressreaktion im Körper hat?
Überhaupt nicht. Also ja. Stress per se ist nichts Schlechtes und hat auch eine sehr wichtige Funktion für uns, einfach weil er uns in bestimmten Situationen auch helfen kann. Und Stress an sich kann man gar nicht so richtig verteufeln. Es gibt nur einfach zwei Arten von Stress. Das eine ist der Distress, das ist der negative Stress, der uns einfach so ein bisschen in die Überforderung treibt, uns sehr ermüden lässt und auf Dauer einfach auch krank macht. Und es gibt den Eustress, das ist der positive Stress, der treibt uns halt eher so ein bisschen an. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel eine wichtige Prüfung vor uns haben und ein bisschen aufgeregt sind und ein bisschen nervös und gestresst, dann brauchen wir diesen Stress auch, um ein bisschen Leistung zu bringen. Mhm. Und sobald dieser Prüfungsmoment vorbei ist, fällt es dann ganz oft so von uns ab und alles ist wieder gut. Und das ist der gute Stress, ne? Der hilft uns ein bisschen und dann geht er wieder weg und dann ist fein. Und genau, deswegen ist Stress an sich erstmal gar nichts Schlimmes.
Das ist, glaube ich, für viele auch so ein Thema, dieses, wenn man so eine wichtige Deadline hat, ne? Man stresst sich dann total und dann, oh, jetzt schicke ich das Dokument ab oder irgendwas und dann fällt es ab, dann kommt man eigentlich erst wieder so richtig zum Atmen, finde ich, häufig. Weil ja in der Stressreaktion der Körper auch gar nicht in der Lage ist, eigentlich erstmal meistens klar zu denken, also sich überhaupt bewusst zu werden, was passiert hier gerade mit mir. Und halt auch die Atmung wird ja durch den Sympathikus halt extrem beschleunigt, aber dieses Durchatmen und diese tiefe Atemzüge sind ja eigentlich die, die uns in die Entspannung bringen, bin ich der Meinung. Und ich glaube, du hast es vorhin schon mal angesprochen mit dem Säbelzahntiger. Die gibt's ja zum Glück nicht mehr heute. Da können wir ja ein bisschen beruhigt sein. Aber es ist ja auch trotzdem so ein Thema vom biologischen Prozess her. Sind wir ja trotzdem nicht großartig weiterentwickelt, was das angeht im Vergleich zu den Menschen, die vor einigen Jahren noch mit Säbelzahntigern zu tun hatten. Und wenn zum Beispiel wir so eine Reaktion haben und dann heutige Stressoren so sind meistens der Chef zum Beispiel, das kennt glaube ich jeder irgendwie, dieser Druck auf der Arbeit oder finanzielle Sorgen, Ärger mit anderen Menschen, Konflikte, das sind alles Sachen, die ja auch unseren Sympathikus antreiben, weil wir unter Strom stehen und unter Stress. Aber eine der großen Probleme, die ich dabei ist, immer sehe, ist immer dadurch, dass wir halt entweder Kampf oder Flucht haben, wir haben ja eigentlich keine Chance mehr, die Energie abzubauen und das ist halt natürlich auch ein Riesenproblem für den Körper. Wenn der jetzt die ganzen Hormone reinspielt, die du schon angesprochen hattest, Cortisol, Adrenalin, dann wurden die ja in der Regel früher beim Kämpfen abgebaut. Also der Körper hatte die Chance, die Energie zu verbrennen, sage ich mal. Und heute tragen wir die Hormone dann weiter in unseren Körper, wenn wir uns nicht körperlich irgendwie betätigen, um das halt loslassen zu können. Also man weiß ja auch zum Beispiel, dass Sport eine super Methode ist, um halt Stress abzubauen. Und deswegen, oh, das ist, glaube ich, kurz angesprochen, auch die Entzündungen im Körper, die entstehen können, wenn halt zu viel Stresshormone unterwegs sind. Das ist was, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf. Also jeder, der mal in einer stressigen Situation ist, sollte mal vielleicht auch manchmal sagen, ich gehe mal kurz eine Runde um den Block laufen und bringe den Körper in Bewegung wieder, um halt einfach runterzufahren. Und wichtig ist halt auch, finde ich, sich eigentlich bewusst zu werden, welche Stressoren gibt es gerade in meiner Umwelt. Also es gibt ja verschiedene Dinge, die auf uns stressig wirken, und jeder Mensch hat auch so ein bisschen so eine andere Schwelle, wo er halt gereizt wird, also die Resilienz des Einzelnen. Und ich glaube, bei den Hunden ist das ähnlich, oder würdest du sagen, dass die Hunde da ein bisschen anders ticken?
Dass jeder Hund so seinen eigenen kleinen Trigger hat? Oder?
Ja.
Ja, also definitiv. Die einen Hunde, die interessiert Trigger A überhaupt nicht, und die anderen gehen dann richtig steil. Also das ist sehr abhängig auch von der Persönlichkeit der Hunde. Und am Ende des Tages auch von ihrem bisherigen Leben. Also man kann Hunde auch sehr gut auf stressige Situationen vorbereiten, und je nachdem, wo welcher Hund auf die Welt kommt, bei wem er aufwächst, hat das auch einen großen Einfluss am Ende auf die, ich sag mal, Stressfähigkeit der einzelnen Hunde, ja.
Und kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele geben, wo du sagst, das sind so typische
Stressoren
für Hunde? Ja.
Ja, also ich glaube, sind der Klassiker so Fremd- oder ja doch Fremdhundebegegnungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich klammer das ein bisschen ein, weil den Nachbarshund, das ist dann kein Fremdhund mehr, den kennt dann der andere Hund auch schon ein bisschen länger, aber wenn die keinen guten Draht zueinander haben, dann kann wirklich jede Begegnung stressig sein, auch wenn man keinen direkten Kontakt hat. Mhm. Ich glaube, das ist auch für viele Hundebesitzer ein totaler Stressfaktor, so richtig blöde Hundebegegnungen. Und dann, was ich ganz oft auch im Training erlebe mit Hunden aus dem Tierschutz, die haben einfach am Anfang fast vor allem Angst, und eigentlich stresst die wirklich jedes Blatt, was irgendwie ein bisschen zu schnell über den Gehweg gepustet wird. Dann würde ich einfach sagen, um deine Frage zu beantworten, alle möglichen Umweltreize, die der Hund vorher noch nicht kennengelernt hat, sind in dem Moment purer Stress. Für viele Tierschutzhunde zumindest.
Ja, ich habe auch einen aus dem Tierschutz, also aus Rumänien. Und da war das am Anfang natürlich auch mit anderen Hunden ein ganz spannendes Thema. Und da habe ich natürlich auch ganz klar gemerkt, wie sehr mich eigentlich dann das Spaziergehen gestresst hat. Also das hat sich ja dann noch super übertragen, weil der wiegt jetzt, keine Ahnung, 13, 14 Kilo, aber er war halt immer doppelt gesichert, so wie es halt vorgeschrieben war beim Tierschutz da von der Organisation, und mit zwei Leinen und allem. Aber wenn halt so ein 13-Kilo-Hund richtig steil geht, dann kann das halt auch schon eine Herausforderung werden. Gerade wenn man dann zwei Hunde hat, also mehr Hundehaltung kann auch stressig sein. So.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch super wichtig zu erkennen, wie wir denn eigentlich in die Situation schon reingehen. Ich kenne viele Menschen, die halt auch wirklich sagen, also mich auch eingeschlossen damals oder manchmal, wenn ich einen anderen Hund sehe, wo ich weiß, dass eskaliert, weil die sich aus irgendwelchen Gründen nicht riechen können, dann bin ich ja selber auch schon total angespannt, und dann ist es in der Regel eigentlich klarer, dass der Hund dann auch wirklich steil geht und die Situation völlig knallt, sage ich mal. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen mit dir über die Spiegelung zwischen Mensch und Hund sprechen, was eigentlich da passiert, wenn wir uns bewusst werden, dass wir als Menschen einen ganz großen Teil eigentlich mit unserer nonverbalen Kommunikation auch beitragen, mit den Energien, die wir aussenden, was, glaube ich, heute im Hundetraining auch langsam immer mehr angenommen wird und auch gesehen wird, dass da halt viel mehr passiert als dieses klassische, ich spreche mit dem Hund und der Hund reagiert, sondern dieses, was wir halt nicht sichtbar fühlen und erleben, das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, eigentlich, um seinen Hund zu verstehen. Also wir wollen ja immer unseren eigenen Hund zuerst verstehen und dann alle anderen. So, ja. Da denke ich, dass das ganz wichtig ist, zu verstehen, was wir praktisch da für eine Rolle spielen in der Mensch-Hund-Beziehung.
Ja, definitiv. Also es gibt, ich mache ganz gerne auch mal so eine Stunde im Junghundetraining, in der alle Teilnehmerinnen ein Sprechverbot bekommen. Also werden dann Übungen nur über die Körpersprache mal gemacht, weil wir Menschen, wie du es eben auch schon gesagt hast, wir neigen so ein bisschen dazu, halt viel über die Stimme zu machen und zu sprechen, weil das unser primäres Kommunikationsmittel ist, aber nicht das der Hunde. Und was unsere Hunde eigentlich den lieben langen Tag machen, außer sie schlafen gerade, ist tatsächlich uns auch zu beobachten. Und die nehmen ganz viel wahr, was wir persönlich an uns selber gar nicht wahrnehmen. Und die können ganz viel von unserer Körpersprache ablesen und von unserer Mimik auch im Gesicht. Das hat man auch erforscht. Also Hunde sind durchaus in der Lage, auch verschiedene Gesichtsausdrücke zu erkennen, auch zu interpretieren. Und so zum Thema Spiegeln, die zeigen uns auch ganz hervorragend, was sie bei uns gerade mitbekommen. ohne dass wir es ihnen jetzt wirklich irgendwie direkt vermitteln wollen. Und das liegt so ein bisschen daran, dass Hunde Spiegelneuronen besitzen. Die haben wir auch, aber eben auch unsere Hunde. Und die ermöglichen es den Lebewesen, die diese Spiegelneuronen haben, eben Handlungen an anderen Lebewesen richtig wahrzunehmen und die selber entweder wiederzugeben oder zumindest für sich zu interpretieren. Also ich kann das bei meiner Hündin ganz gut beobachten. Manchmal, wenn ich auf dem Sofa sitze und gähne und sie mich anguckt, dann fängt die manchmal auch an zu gähnen. So. Und das ist halt kein Zufall. Das kennen wir auch von uns Menschen, ne? Wenn uns ein Mensch gegenüber sitzt, der gähnt, dann haben wir auch manchmal den Impuls, so das zu machen. Und das kommt durch diese Spiegelneuronen. Und deswegen sollten wir alle nicht unterschätzen, dass unsere Hunde deutlich mehr wahrnehmen als nur das gesprochene Wort oder wenn wir mal wieder irgendwie an der Leine rumzerren. Die können sehr viel feinere Nuancen einfach ja mitbekommen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Gibt's sowas bei dir auch mit deinen Hunden, dass du merkst, jetzt wirst du gerade ein bisschen gespiegelt, dein Verhalten oder deine Stimmung?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also gerade wenn ich, wenn wir nochmal einen kleinen Ausflug zu den Spiegelneuronen machen, das ist ja gerade in der Marketingwelt, in jedem Verkaufstraining geht es irgendwie auch um Spiegelneuronen und derjenige kauft nur bei dir, wenn er sich wohlfühlt, wenn er jetzt von Mensch zu Mensch geht. Und deswegen ist immer das Ziel praktisch, sich auf den Kunden so einzulassen, dass man ihn praktisch spiegelt. Also das habe ich insofern, ich habe ja Marketing auch studiert, in so vielen Seminaren auch gelernt oder wurde es vermittelt. Und deswegen habe ich dann mir irgendwann den Spaß gemacht und habe gesagt, okay, ich war zu Hause, habe irgendwie geputzt oder so, war eigentlich völlig so, ich muss das machen, jetzt muss ich dies machen, also immer dieses To-Do-mäßig so, ne, zack, 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 zack. Und ich habe immer gemerkt, dass der Hund immer unruhiger wurde, also jetzt vor allem Muffin, je mehr ich gemacht habe, so wieder anderthalb Stunden, der Hund konnte immer noch hinterher laufen und guckt. Und dann denke ich mir, was willst du gerade von mir? Und dann habe ich eigentlich gemerkt, er spiegelt mir gerade total meine innere Unruhe, dass ich nicht sagen kann, ich mache jetzt in Ruhe das, sondern ich bin jetzt in Gedanken eigentlich schon 5 Schritte weiter, obwohl ich noch die eine Sache mache. Und das fällt mir heute manchmal noch schwer, dann durchzuatmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich erst das. Aber ich merke dann, okay, er verkauft mir gerade meine eigene innere Unruhe und denke mir so, okay, das ist immer eine ganz wertvolle Erkenntnis, dann zu sagen, jetzt muss ich mal durchatmen oder mal kurz Pause machen. Und das ist halt total spannend, weil es auch bei ganz vielen anderen Menschen oder Mensch-Hund-Teams zu beobachten ist. Also auch beim Thema Angst vor allen Dingen, wenn die Menschen häufig sehr ängstlich sind oder so ein bisschen zurückhaltender, sag ich mal, ohne dass ich das Wort jetzt negativ meine, Angst, dass man häufig schon festgestellt hat, dass die Hunde auch viel zurückhaltender sind. Das muss nicht auf alle zutreffen, aber da gibt's halt so verschiedene Beobachtungen. Und das Gleiche natürlich auch manchmal im Gegenteil, so, ne? Also dieses wirklich impulsive und ich bin hier, mir gehört die Welt, sowohl Mensch als auch Hund. Und das finde ich total beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es gibt so diese, ich weiß nicht, wenn ich den Link finde, dann packe ich den in die Shownotes unten mit rein. Da gibt es so eine Galerie, wie sich Menschen vom Aussehen über die Jahre mit ihren Hunden immer mehr ähneln. Das ist total faszinierend. So, das mal zu sehen. Also ich glaube, die Spiegelneuronen sind unglaublich wichtig, um sich überhaupt bewusst zu sein, was trage ich nach außen. Und das sieht man, glaube ich, im Alltag einfach nicht, weil, wie soll man es auch sehen,
wenn der Alltag da ist.
Wenn der Alltag da ist, genau. Und
ja, also ich
sag ruhig.
Mir ist gerade noch eingefallen. Ich glaube auch, dass viele HundehalterInnen ihre Hunde auch so ein bisschen unterschätzen, was das angeht. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass Hunde in der Lage sind, sowas auch wahrzunehmen, dass Hunde in der Lage sind, Mimik zu interpretieren. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist zu vermitteln, damit man eben ein harmonischeres Zusammenleben, gerade in Bezug auf Stress mit seinem Hund, auch hinbekommen kann. Weil ich kann ja nur darauf adäquat reagieren, wenn ich darum weiß, dass Hunde mich spiegeln können und dir eben nicht hinterherlaufen in der Wohnung, weil ihnen gerade langweilig ist oder sie dich irgendwie ärgern wollen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Und dafür muss dieses Wissen ja aber auch erstmal da sein.
Ja, ich glaube, das ist halt auch noch so, es gibt ja so diese Mythen, ne, zwischen der Hund liebt dich so sehr jetzt, also jetzt zum Beispiel mit dem Hinterherlaufen, er liebt dich so sehr, weil er, deswegen kommt er ständig hinter dir hinterher, obwohl der eigentlich ein ganz anderes Thema hat, weil er zeigt dir gerade, was bei dir los ist oder halt auch, ich hatte das gerade im Kopf, das habe ich wieder vergessen, aber das ist, glaube ich, diese Wahrnehmung nach außen für den Hund wirklich stark unterschätzt. Und ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Der ärgert mich ja nur. Bestimmt schon tausendmal, also ich habe schon tausendmal gehört, wo Menschen sagen, mein Hund ärgert mich die ganze Zeit. Er macht immer nicht das, was er soll. Und wenn es bei jemand anderem ist, dann klappt das immer ohne Probleme. Das ist häufig auch so ein bisschen dieses Thema in der Hundeschule. Das hat mir meine Trainerin auch gesagt, dass wenn sie dann den Hund nimmt, dass auf einmal alles klappt. Der läuft dann 1A an der Leine und als Mensch kommt man sich ja dann auch erstmal ein bisschen doof vor und fragt sich, woran liegt das so? Hat der Hund mit mir ein Problem? Aber ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, als Mensch zu sagen, ich bin ja eigentlich der Grundstein für unsere Beziehung, weil ich habe die Möglichkeit, das überhaupt zu lenken. Und da ist, finde ich, eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir als Menschen uns immer wieder erinnern dürfen und halt auch sagen dürfen, auch wenn es nicht leicht ist im Alltag manchmal, zu sagen, okay, der Hund möchte mir gerade irgendwas für mich sagen, wo ich vielleicht gerade mal eine Pause brauche oder wo ich gerade mal hinschauen soll. Ja,
definitiv. Und die Hunde orientieren sich ja auch viel an uns und das ist ja auch gut und richtig so. Wir sind ja die Menschen, die die Verantwortung übernehmen für diesen Hund auch und nicht umgekehrt. Und wenn wir zögerlich sind und wenn wir nicht weiter wissen oder ängstlich sind oder gestresst sind, dann können wir auch nicht von unserem Hund erwarten, dass der das für uns kompensiert. Ne? Und Das ist so dieses Beispiel mit der Hundeschule, was du gebracht hast, ist einfach so gut und so typisch. Ich versuche mal so wenig wie möglich mit den Kundinnen und Hunden irgendwas zu zeigen, weil ich genau das nicht möchte, dass das passiert, dass die dann frustriert sind, weil die das natürlich mit ihrem Hund selber hinbekommen müssen. Aber es geht da einfach ganz viel um, wie ruhig bin ich, wie entspannt bin ich, was weiß ich schon alles, weiß ich überhaupt, was ich gerade machen soll, hatte ich heute auch einfach vielleicht keinen guten Tag. Also es kann ja auch immer sein, ich trainiere mit meiner Hündin zum Beispiel nicht, wenn ich einen richtig miesen Tag habe, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich dann ja auch relativ schnell irgendwie ungerecht werde und das möchte ich dann einfach nicht und sowas muss man sich dann einfach bewusst machen und auch ein bisschen schauen, was kann ich heute leisten und was kann ich heute auch meinem Hund zumuten und was eben nicht. So.
Und was kann ich halt auch von dem Hund erwarten, ne, wenn ich selber eigentlich in so einer Energie bin, also mir geht das auch so, ich mache das auch nicht, wenn ich merke, ich hatte irgendwie einen doofen Tag, dann ist mir das auch egal. Also dann weiß ich, es wird nicht gut gehen. Ich habe dann, wie sagt man so, die Zündschnur ist dann eh noch viel kürzer, um jetzt überhaupt durchzuatmen und zu sagen, ja, okay, das klappt jetzt mal nicht, dann ist das halt so. Es ist halt auch mal so ein bisschen, das ist mir auch in der Hundeschule oft aufgefallen, wenn ich so die anderen Menschen beobachtet habe, die anderen, oder auch mich selbst manchmal. sich selbst zu beobachten. Dass man ja, wenn man zum Beispiel eine Übung hat, die nicht funktioniert oder die vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal funktioniert oder halt auch wenn sie schon funktioniert hat und dann nicht funktioniert, dass man dann eigentlich nicht erwarten kann, dass der Hund ja so eine Maschine ist, wo man auf den Knopf drückt und sagt, mach mal jetzt, ich gebe den Befehl und du machst genau das, was ich hören will, sondern dass wir halt auch da so ein bisschen hinschauen dürfen, finde ich, dass die Hunde auch fühlende Lebewesen sind, die ja auch schlechte Tage haben können und wo ich dann halt auch vielleicht sagen muss, okay, heute machen wir weniger oder heute lassen wir es mal sein. Das ist vollkommen okay. Und das war für mich am Anfang auch so eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich halt auch dachte, ja, Tierschutzhund, der muss doch die Welt sehen und das ist auch, der hat das blühende Leben jetzt erwischt, sage ich mal so. Ne? Und dann aber eigentlich zu merken, dass es viel zu viel für ihn war, ihn da gleich alle Wälder sozusagen zeigen zu wollen, alle schönen Spaziergänge, sondern einfach mal zu schauen, fange ich mit einem kleinen Inseltraining an oder so eine One-Race-Strecke, die eigentlich auch total aufregend sein kann für den Hund, aber ohne, dass es ihn zu sehr erregt, sage ich mal, sondern er wirklich auch lernen kann, da zu entspannen und ich ja auch irgendwo entschleunige. Ne? Das ist eigentlich den Hund da so zu sehen, was tue ich ihm da gerade jetzt, in Anführungsstrichen, an, wenn ich ihn jetzt da völlig reizüberflute, obwohl ich es ja auch nur gut meine. Ja. Aber da, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass manchmal weniger einfach mehr ist so.
Ja, und auch, glaube ich, immer ein bisschen zu schauen, wie ist mein Hund ganz individuell eigentlich so, also was bringt er individuell mit und nicht so viel nach links und rechts zu den anderen Hunden zu gucken, weil da ist einfach jeder Hund ein Individuum und man muss so ein bisschen schauen, dass man nicht anfängt, sich zu vergleichen, glaube ich, gerade wenn man in so Gruppen auch ist. Ja. Das kann, glaube ich, auch sehr schnell zu Frust und zu Stress und da sind wir wieder zu Stress führen. Sondern bei sich und seinem Hund zu bleiben. Denn am Ende des Tages spielt er ja zum Teil manchmal auch ein bisschen Rasseveranlagung mit rein, Alter, Erfahrung, die der Hund gesammelt hat, so, ne, das bisherige Leben, in welchem Umfeld ist da eigentlich groß geworden. Das hat ja alles auch damit zu tun, wie die einzelnen Hunde auch zum Beispiel mit Stress dann umgehen.
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, was gar nicht so leicht ist. Also für mich auf jeden Fall nicht, mal nicht nach links und rechts zu schauen, so gerade wenn man irgendwie so ein Ziel hat, wo man hin möchte. Und dann sieht man andere Teams und denkt sich, ey, die können das schon alles, die können das. Und oder halt auch Menschen, die ihre Hunde halt viel mitnehmen überall hin und sich dann vielleicht wünschen würden, dass der Hund jetzt mal ruhig ist im Restaurant oder so, jetzt als Beispiel einfach nur. Und der Hund kann das aber nicht. Dann hat er immer auch vielleicht zu sagen, okay, ich kann ihn nicht mitnehmen, ich muss da eine andere Lösung finden. So, ne? Also da finde ich, habe ich zumindest in der Bubble, wo ich unterwegs bin, das Gefühl, da passiert ein Umdenken. Und die Menschen schauen, dass sie da irgendwie Lösungen für die Hunde auch finden. Und nicht so, wie es vielleicht auch früher noch oft der Fall war, dass man den Hund einfach in die Situation bringt und sagt, der muss jetzt durch. Punkt. So, ne, das ist ja, glaube ich, auch was, was man nicht unterschätzen sollte, was das wirklich mit dem Hund auslösen kann, wenn man sowas immer wieder macht und ihn in Situationen bringt, die nicht schön für ihn sind. Ja, das Thema Stress beschäftigt uns alle und ich glaube, wir kennen auch alle keinen Menschen, der nicht sagt, er ist nicht gestresst. Also. Oder er hat mal stressige Momente und wir haben uns ja beide auch so ein bisschen dem Waldbaden verschrieben und du hast auch so einen coolen Namen, du Waldschnauze ist euer Name, ne?
Von, genau.
Wie bist du da auch gekommen?
Also als ich meine Hundeschule gegründet habe, habe ich natürlich angefangen, nach einem guten Namen zu suchen und ich finde das bei so Hundeschulen sehr schwierig, weil aus meiner Sicht gibt es so sehr viele kitschige Namen, die wollte ich für mich jetzt nicht. So sehr plakative Namen, das ist irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, wofür stehe ich eigentlich und was sind so eigentlich meine Kernthemen und was trainiere ich eigentlich am liebsten. Und dieses Thema Waldbaden, das gab es zu dem Zeitpunkt auch schon und auch, dass ich super gerne wandern gehe, auch mit meinem Hund und habe ich angefangen, so ein paar Worte einfach mal aufzuschreiben und habe gemerkt, okay, Wald spielt so eine große Rolle irgendwie in meinem persönlichen Leben und auch in dem Leben mit meinem Hund und als Trainerin, dass ich gesagt habe, der muss auf jeden Fall irgendwie da drin sein, dieser Begriff. Und da brauchte ich noch was zum Thema Hund und irgendwie fand ich Waldschnauze ganz hervorragend für mein Konzept und für meine Themen. Also es verbindet einfach Hund mit meiner Leidenschaft, nämlich Wald und Natur und draußen sein.
Ja, voll cool. Wie lange hast du den Hund jetzt?
Meinen eigenen Hund? Ja. Den habe ich jetzt seit knapp 4,5 Jahren.
Genau. Und hattest du vorher auch schon Hunde oder?
Ja, also ich bin mit einem Familienhund aufgewachsen. Okay. Wir hatten damals einen Dackel, die ist auch 16 Jahre alt geworden. Also die hat mich wirklich sehr, sehr lange begleitet. Greta, meine jetzige Hündin, ist aber mein erster eigener Hund.
Ja. Ja, krass. Ich war früher meiner Katzenmensch. Also da waren Hunde irgendwie gar kein Thema. Und ja, irgendwann kam halt Chico, denn wie das denn immer so ist, wenn man keinen Hund will, dann kommt genau der Hund. Also ich glaube nicht daran, dass es Zufälle gibt. Und ich glaube, dass jeder Hund für jeden Menschen genau aus irgendwelchen Gründen ins Leben trifft, die man am Anfang noch nicht erkennt, aber irgendwann im Laufe der gemeinsamen Reise des Lebens wird man dann halt schon rausfinden, warum der Hund jetzt da ist. Also davon bin ich ganz fest überzeugt und ich merke auch immer mehr, wie die Menschen sich verändern oder ihr Leben umkrempeln, wenn sie halt einen Hund haben. Und insbesondere, wenn es Hunde sind, die Herausforderungen mitbringen. So.
Definitiv, ja.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe auch mit Chico, den habe ich jetzt 10 Jahre schon. Also er wird jetzt auch 16 dieses Jahr. Und ich würde vielleicht sagen, lag auch an meiner geistigen Reife zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn bekommen habe, dass ich da eigentlich vieles noch gar nicht gesehen habe, was so bedürfnisorientiert ist und so. Also er konnte rausgehen, hatte Spielfreunde, wurde geliebt, gestreichelt, Futter, alles, aber so manche Sachen so von der Wahrnehmung konnte ich gar nicht wahrnehmen zu dem Zeitpunkt und das ist mir, glaube ich, erst durch Muffin aufgefallen, weil ich mich da mit ganz anderen Themen beschäftigen musste, weil das war dieser Klassiker, ja, ich habe ja schon einen Hund und das wird schon gut gehen.
Das wird schon laufen, ne? Das passt genau. Schon.
Ist ja nur ein zweiter Hund noch an der Leine so, also schon stark naiv sozusagen, da so ranzugehen, auch ohne, dass die sich vorher nicht kennengelernt haben, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber Muffin hat dann halt auch vieles komplett auf, wie sagt man, umgekrempelt, auf den Kopf gestellt Und dadurch habe ich eigentlich erst auch angefangen, Chico richtig zu sehen, glaube ich, in vielen Dingen. Und was mir bei Chico eigentlich jetzt so im Nachhinein wirklich aufgefallen ist, halt dieses Entschleunigende. Also der Hund ist total pflegeleicht, schon immer gewesen. Chico, das war wirklich, der konnte man alles mit ihm machen und überall mit hinnehmen. Und das Einzige, was er hatte, waren halt die Ladies. Das hat nicht kastriert. Und wenn er halt da irgendwie eine läufige Hündin war oder so, dann war er bei ihm vorbei. Aber das ist halt auch Natur irgendwo und das ist auch alles okay. Aber ansonsten war das halt ein total toller Hund. Und dieses Entschleunigende ist halt durch das Waldbaden dann auch nochmal mir ganz toll bewusst geworden, wie der Muffin mich eigentlich hochfährt und mich daran erinnert, aber selber nicht mich jetzt anstecken zu lassen von dem Hund und seiner hibbeligen Energie. Und wenn ich dann an Chico denke oder ihn angucke, dann weiß ich, okay, ich kann wieder runterfahren. Und durch das Waldbaden ist mir eigentlich bewusst geworden, dass jeder Mensch oder jedes Mensch-Hund-Team die gleichen Möglichkeiten hat, im Grunde irgendwo in die Entschleunigung zu kommen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, das in die Welt zu bringen. Und dir ja auch. Und das hat halt auch so viele weitere positive Einflüsse für die Gesundheit, finde ich. Oder weiß man ja mittlerweile. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, hast du so 3 Dinge, die für dich einen guten Wald ausmachen? Oder für, wo du sagst, eine schöne Waldatmosphäre?
Ja, was macht einen guten Wald aus? Das ist wirklich eine interessante Frage. Also auf jeden Fall die Stimmung, die man bekommt, wenn man in diesem Wald steht. Also nicht die Stimmung, mit der ich dahin fahre, sondern das, was der Wald in dem Moment macht, wo ich da irgendwie mittendrin bin. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich gucke immer so ein bisschen, worauf habe ich heute Lust, bei den Wäldern, die ich schon kenne, weil ich eben ganz genau weiß, wie ich mich dann dort fühle. Und das macht für mich einen guten Wald aus. Also einfach einen Ort zu haben, wo ich mich einfach gut fühle und weiß, da kann ich mich so ein bisschen drauf verlassen, dass diese Energie so zu mir rüberschwappt, wenn ich da bin. Dann für mich persönlich macht einen guten Wald aus, wenn ich ganz viel Platz habe und nicht alle 20 Meter auf andere Mensch-Hund-Teams treffe tatsächlich. Mhm. Also das, ich kann das einfach nicht leiden. Also mein Job ermöglicht es mir, dass ich halt unter der Woche auch viel in den Wald gehen kann. Das heißt, ich meide an so Sonntagen tendenziell eher die Wälder, weil dann kommen die ganzen Büromenschen und gehen raus. Und das finde ich einfach super anstrengend für mich. Das heißt, ich gucke mal so ein bisschen, dass ich Uhrzeiten und die Tage so auswähle, dass da auch relativ wenig los ist. Und ich finde es schön, wenn man auch noch relativ viel ursprüngliche Fläche hat. Ich weiß, das ist schwierig inzwischen, weil viele Wälder ja auch forstwirtschaftlich bearbeitet werden, was auch gut und richtig ist. Aber so richtig ursprüngliche Wälder, das hat für mich nochmal einen ganz besonderen Charme. Ja, wie ist es bei dir? Was sind deine drei Kriterien für den guten Wald?
Ja, also ich glaube, mit dem Menschen würde ich mich auch sofort anschließen. Also ich mag das auch lieber, dann allein zu sein und versuche dann halt auch so diese Stoßzeiten zu vermeiden. Morgens bin ich eigentlich in der Regel gerne im Wald, weil dann die Luft auch noch so gut riecht. Habe halt aber irgendwann festgestellt, dass so gerade zum Herbst hin für jagdlich orientierte Hunde die morgendliche Luft dann doch sehr herausfordernd ist, weil halt einfach noch in der Feuchtigkeit der Luft praktisch diese ganzen Wilddüfte drin sind. Und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, dann gehe ich halt mittags, das ist alles in Ordnung. Und bin aber auch eher der Mensch, der lieber in Wälder geht, wo nicht so viele sind. Also ich weiß nicht, kennst du die Boberger Dünen hier? Das ist ja auch ein sehr schönes Gebiet, aber wenn da halt ein Sonnenstrahl rauskommt, dann kommen alle Hamburger aus ihren Käselöchern so. Und dann macht das auch gar keinen Spaß, weil dann ist das einfach so voll und überlaufen. Und da kann man dann wirklich schwierig für sich sein, finde ich persönlich. Oder halt auch in die Verbindung zu seinem Hund kommen. Und ich finde gerade im Wald, wenn man halt dann auch versucht, mal zu schweigen gegenüber dem Hund, dann ist die Leine eigentlich nur noch so ein Hilfsmittel. Aber die wahre Verbindung entsteht, finde ich, praktisch unsichtbar. Und das ist auf jeden Fall, was mir dann immer auffällt, was mir schwer fällt, wenn ich halt viele Mensch-Hund-Teams begegnen. Also gerade wenn Muffin dabei ist und er seine Herausforderungen manchmal hat mit anderen Hunden, dann ist das wirklich schwierig. Und ansonsten Stimmung auch ganz klar. Also am besten große, alte Bäume, so schöne alte Buchen oder Eichen, das finde ich total toll. Auch gerne mit so ein bisschen freien, wie sagt man, Lichtungen oder Feldern zwischendrin, das finde ich ganz spannend und schön. Und die Stimmung muss ich auch tatsächlich teilen. Also es gibt Wälder, da fühle ich mich gar nicht wohl. Wir waren mal in Gesacht unten in dieser, da ist so ein Wald, ich weiß gerade nicht den Namen, Das war eine ganz gespenstische Atmosphäre. Sie haben uns danach auch richtig komisch gefühlt und so richtig ausgelaugt. Und dann habe ich das mal recherchiert und das ist zum Teil von der alten Dynamitfabrik für den Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg gewesen, wo halt auch ganz viele Sklaven gelebt haben und so. Also es ist ganz, ganz gespenstisch irgendwie, weil es sind halt auch noch so alte Luftschutzbunker und so. Und das ist schon so, wo ich dachte, puh, vielleicht bin ich da ein bisschen, wie sagt man, feinstofflich empfindlich, aber ich habe das total, das war so ein Sonntag, wo ich dachte, oh nee, ey, was ist jetzt hier gerade passiert? So, und ja, man hatte halt auch so Infotafeln und die habe ich dann auch nochmal durchgelesen, ein anderes Mal. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das ist, glaube ich, nicht mein Wald. Also, es ist ein schönes Gebiet, aber nicht der, wo ich gerne hingehen möchte. Ja.
Ja, ist es nicht faszinierend, wie wir so Stimmungen wahrnehmen können oder auch Orte, ohne wirklich zu wissen, was da vielleicht auch früher mal passiert ist? Und trotzdem merkt man das irgendwie. Das schwebt da so in der Luft mit oben, habe ich manchmal das Gefühl.
Auf jeden Fall die Spiegelneuronen des Waldes, die uns da genau. projiziert werden. Nee, ich glaube schon, dass das ganz viel mit einem macht, wenn man da wirklich bewusst reingeht und sagt, ich möchte jetzt heute mal entspannt den Kopf ausschalten vor allen Dingen. Also wir versuchen uns ja immer alles zu erklären, was, warum, wie irgendwas ist. Und wenn wir dann halt mal ins Fühlen kommen, dann merke ich persönlich, und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Menschen, dass die Wahrnehmung drumherum viel, viel größer ist, als wenn ich in Denken bin die ganze Zeit. Und ja, das ist was ich total faszinierend finde. Und ich denke halt auch, dass das unseren Hunden oft nicht anders geht, wenn die wirklich die Chance haben, Hund sein zu dürfen und vielleicht die Umgebung auch mal entdecken zu dürfen, so für sich, in ihrem Tempo, dass sie das dann ganz anders und viel intensiver wahrnehmen. Und das bringt mich nämlich zu dem nächsten Punkt. Beim Waldbaden geht es ja auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie 20 Kilometer abreist und sagt, oh, ich war jetzt hier 3 Stunden im Wald und bin jetzt völlig entspannt, sondern es geht ja auch viel mehr darum, den Weg bewusst wahrzunehmen. Also vor allem langsam zu laufen, das ist ja für viele auch ein Riesenthema. Und ich habe festgestellt, auch durch meinen Senior sind ja manche, wenn wir die gemeinsamen Spaziergänge machen, wenn ich mit beiden Hunden gehe, dann haben die ja doch ein ganz anderes Tempo, als wenn ich nur mit dem Jungen gehe, dass die beide danach trotzdem wirklich K.O. sind. Also wenn die wirklich die Chance haben zu sagen, ich gehe jetzt hier schnuppern, wo ich möchte sozusagen in der Schleppi und so, dass sie dann trotzdem danach, wenn die alles aufgenommen haben, wirklich völlig K.O. zu Hause sind. Also das ist echt spannend. Ja, gibt es was, wo du sagst, das ist für dich wichtig zum Thema Waldbaden als Kriterium irgendwie, um sich deine Vorstellung machen zu können?
Ja, also ich glaube, dieses Thema Langsamkeit ist halt essentiell fürs Waldbaden. Also Waldbaden macht man ja einfach auch in einem absoluten Schneckentempo. Das wissen viele am Anfang auch nicht. Also man hat keine normale Schrittgeschwindigkeit, sondern geht wirklich sehr, sehr langsam. Und wie du schon sagst, das ist, glaube ich, ungewohnt für viele Menschen. Was aber auch hinzukommt, ist Stille. Denn beim Waldbaden wird auch gar nicht so viel miteinander gesprochen, weil ja jeder und jede angehalten ist, sich auf die Umgebung zu konzentrieren und bei sich zu bleiben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Menschen haben ein Problem damit, Stille zu ertragen, weil man dann auch so sehr doll mit sich selber konfrontiert wird. Und das gehört beim Waldbaden irgendwie dazu und eröffnet aber irgendwie ganz schöne Möglichkeiten, drumherum alles wahrnehmen zu können. Und das finde ich das Schöne beim Waldbaden. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du selber Waldbaden für dich praktizierst, aber für mich ist es total schön zu erkennen, was ich alles wahrnehmen kann, wenn ich einfach mal dieses Gedankenkarussell ausschalte und mal nur versuche, mit meinen Sinnen jetzt die Umgebung so wahrzunehmen.
Ja, tatsächlich geht es mir auch so. Und ich bin halt auch so ein Mensch, der eigentlich immer den ganzen Tag Musik um mich herum braucht. Das ist halt auch, glaube ich, einfach ein Teil unserer Gesellschaft, diese Dauerbeschallung mit Informationen. Und das Gehirn kickt dann halt Dopamin raus und sagt, ja, Serotonin, gib mir mehr. Und wir brauchen halt, also, ne, das brauche ich keinem erzählen, glaube ich. Dieses auch stundenlang am Handy scrollen, total sinnlos eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Und Stille im Wald finde ich auch total angenehm, aber ich finde halt, es ist auch oft im Wald gar nicht still, aber wenn die Vögel da halt irgendwelche Partys feiern sozusagen oder man das im Unterholz knacken hört oder so, aber das sind halt diese natürlichen Geräusche, die halt so die älteren Teile unseres Gehirns ansprechen und dadurch kommen wir halt trotzdem in die Entspannung innerlich. Das finde ich total spannend, dass obwohl es halt Reize sind, andere Reize sind als diese künstlichen, die wir halt irgendwie erfunden haben und die ganz anders wirken auf unserem ja, auf unser Bewusstsein, unser Nervensystem. Und ich glaube, was du da gerade gesagt hast, dass es vielen Menschen schwerfällt, mit sich selbst zu sein, das ist, glaube ich, auch wirklich was, was man sich denn bewusst werden sollte beim Waldbaden, dass man halt auch mal sagt, ich lasse das Telefon mal. Flugmodus, lautlos, am besten sogar in der Tasche und vielleicht höchstens mal für ein Foto rausnehmen, wenn es sein muss, aber ansonsten einfach mal wegzulegen. Und ich habe persönlich festgestellt, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, wenn ich das Handy ganz zu Hause lasse, also wenn ich jetzt irgendwo im Wald bin, wo ich weiß, wenn irgendwas sein sollte, komme ich noch einigermaßen gut weg oder so, dass es ein ganz komisches Gefühl ist, weil man hat nicht mehr diese dauerhafte Erreichbarkeit und das ist eigentlich was total Befreiendes ist. Also ich bin dann...
Aber findest du es nur komisch oder auch erleichternd irgendwann?
Nee, erleichternd total. Also weil ich weiß, okay, ich bin jetzt wirklich, ich kann gar nicht mich anders als auf mich und den Hund zu konzentrieren oder die Hunde und finde es eine totale Erleichterung. Mein Handy ist generell immer auf lautlos und eigentlich auch mal im Nicht-Stören-Modus. Also ich bin da eher so dieses Dauergebimmel nervt mich immer und dann finde ich es aber eigentlich total schön, wenn man wirklich mal weg ist von diesem Handy und nicht immer erreichbar sein muss, sondern bei sich sein darf, weil es ist ja auch so ein bisschen dieser Anspruch an die Menschen heutzutage untereinander zu sagen, ey, du hast ja WhatsApp oder was weiß ich und ich schreibe dir jetzt und jetzt hast du mir in 5 Minuten bitte so antworten, so, obwohl es ja völliger Blödsinn ist, weil jeder darf in seinem Tempo antworten, aber
ja,
das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zeitgefühl und deswegen ist das ganz gut. Ja. Alles gut.
Ja, bei mir wird gerade ein bisschen im ersten Stock gebohrt. Ich habe neue NachbarInnen bekommen.
Ja.
Ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so dramatisch.
Nein, ich glaube nicht. Das kriegen wir schon hin.
Okay. Ja, ich finde das nämlich auch sehr befreiend, das Handy mal zu Hause zu lassen. Wobei ich gemerkt habe, dass es mich im ersten Moment stresst, tatsächlich innerlich. Ich finde das ganz komisch. Und dann stellt sich so nach, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, stellt sich dann so eine richtige Entspannung bei mir ein. Ich finde das so schön zu wissen, niemand kann mich anrufen.
Ja.
Selbst wenn jemand was von mir möchte, ich bekomme es nicht mehr mit, ist mir völlig egal, ich kann machen, was ich möchte. Das ist, oh, ich finde das so herrlich und ich kann jedem nur ans Herz legen, einfach mal spazieren zu gehen, ohne dieses Telefon dabei zu haben.
Ja.
Und wenn ich die Waldbahnkurse gebe, dann darf es tatsächlich nicht mal für ein Foto rausgeholt werden.
Mhm.
Also es ist wirklich eine Zeit ohne Telefon, ohne alles, nur wir in dieser Gruppe und jeder für sich und das war's. So.
Ja.
Ja.
Das ist aber trotzdem was ganz Schwieriges, also glaube ich für ganz viele und wir sind leider auch schon viel zu sehr verwachsen mit unseren Handys und unseren technischen Geräten, also gerade die gesundheitlichen Teile des Körpers, so dieser Smartphone-Daumen oder Smartphone-Nacken, Zombie-Nacken, was da alles so gesellschaftliche Probleme, die ja entstehen durch diese ganze dauerhafte Smartphone-Nutzung. Und ich glaube halt, dass wenn wir das Telefon zu Hause lassen und wissen, niemand kann uns erreichen, dass wir dann halt auch wirklich wieder viel mehr unseren Hund wahrnehmen können. So, und das ist ja auch was, was beim Waldbaden irgendwie wichtig ist, zu gucken, wie ist der Hund drauf. Und wenn wir nochmal auf die Entschleunigung eingehen und auf unsere Spiegelneuronen, habe ich ja auch viel mehr die Chance, dem Hund eine Chance zu geben, sich zu entschleunigen, wenn ich selbst entschleunigt werden kann oder entschleunigt bin, sozusagen.
Ja, also wenn wir gestresst durch die Gegend latschen, dann kriegen unsere Hunde das auf jeden Fall mit und dann können wir da auch nicht so viel Entspannung vom Hund erwarten. So.
Hast du noch so einen Tipp, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man jetzt irgendwie in den Wald, sich einen Wald aussuchen möchte, was da gut wäre, also zum Beispiel jetzt so, ich glaube, viele Wälder, wo jetzt viel gebaut wird oder so, macht jetzt keinen Sinn, ne? Dann da in der Nähe irgendwie reinzugehen.
Ich würde wirklich das, was du und ich eben auch schon besprochen haben, einmal gucken, was gibt's eigentlich so alles in der Nähe oder nehme ich vielleicht auch gerne mal einen Kauf, ein Stückchen weiter rauszufahren, um mal einen neuen Wald zu erkunden.
Mhm.
Und nicht die Wälder zu nehmen, wo einfach alle hingehen, weil es so schön dicht dran ist und dann so ein bisschen einfach mal reinzuspüren, auch mal zu testen, welche Strecken finde ich schön und wie vielfältig ist der Wald vielleicht auch. Also wie du schon vorhin auch gesagt hast, sind vielleicht so ein bisschen Wiesen drumherum mit angeschlossen, dass man auch mal ein bisschen weiter gucken kann. Gibt es viele Lichtungen, wo Licht reinfällt oder ist es ein sehr dicht bewachsener Wald, wo vielleicht eher ein bisschen Dunkelheit herrscht? Ja, sich vielleicht auch Wälder zu suchen, wo ich so von allem ein bisschen habe. Manche Wälder haben ja auch noch kleinen Bach, der da durchfließt oder so kleine Tümpel. Also einfach, ja, so eine gute Mischung irgendwie herzustellen.
Was natürlich dann auch wieder die ursprüngliche Natürlichkeit des Waldes und des auch des menschlichen Seins ja anspricht, ne? Also diese alten Teile unseres Gehirns. So fließendes Gewässer hat ja was unglaublich Meditatives und Beruhigendes für uns, der Anblick. Und spannend ist halt auch zum Beispiel der Fakt, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass in Krankenhäusern wird ja häufig ein Wald drumherum, also Krankenhäuser werden häufig in Waldnähe gebaut, so rum. Weil man weiß halt, dass allein der Anblick des Waldes nicht nur Stress reduzieren kann, sondern halt auch die Gesundheit, die Heilung sozusagen beschleunigen kann. Das finde ich total irre, wenn man sich darüber nachdenkt. Das ist eigentlich nur was, was wir anschauen, und trotzdem hat das schon so, ich sage es wirklich, so krasse Auswirkungen auf unser Immunsystem, auf unseren Körper. Das finde ich echt faszinierend. Und was mich jetzt aber noch wirklich interessieren würde, ist, ob du eine Lieblingsübung hast beim Waldbaden, wo du sagst, die findest du total toll. Oder die magst du, oder die mag vielleicht dein Hund.
Ja, habe ich tatsächlich. Also mit Greta, also Greta kann sie nicht machen. Also vielleicht schon, aber ich weiß es nicht. Müsste sie mir dann selber einmal verraten. Ich liebe die Übung, die Hörkarte.
Ja.
Und die Hörkarte funktioniert so, dass man sich irgendwo hinsetzt oder hinlegt im Sommer auch und die Augen zumacht und anfängt einfach mal zu lauschen für ein paar Minuten. Und eine innere Landkarte der Geräusche erstellt. Also A, welche Geräusche kann ich wahrnehmen, zum Beispiel ein Vogel oder das knackende Holz oder das Rauschen der Blätter. Und dann sich innerlich überlegt, okay, wo ist der Vogel? Ist der links oder rechts von mir, vor mir, hinter mir? Wo ist das Rauschen eigentlich? Ist das irgendwie schräg über mir? Und sich mal wirklich nur aufs Hören konzentriert und darauf, wo diese Geräusche um mich herum zu verorten sind. Und da muss man sich schon sehr drauf konzentrieren, und dadurch kommt man in so einen richtigen schönen meditativen Flow irgendwie rein und fährt richtig runter. Die Übung mache ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ja. Wie ist es bei dir?
Ja, also die Hörkarte, das kenne ich auch, die Übung. Ich finde sie auch gar nicht so einfach, muss ich ehrlich zugeben, weil es halt irgendwo auch ein Stück wirklich loslassen erfordert. Also zu sagen, jetzt wieder den Kopf auszulassen, sondern mal wirklich ins Fühlen zu gehen. Aber das ist eine sehr schöne Übung. Also danach hat man ganz anders, ich finde, nach dieser Übung geht man vor allen Dingen ganz anders durch den Wald wieder durch, weil man eigentlich total darauf getrimmt ist, die Ohren als Wahrnehmung bewusst zu aktivieren, weil die sind ja den ganzen Tag an. Wir können ja nicht auf stumm schalten in unserem Kopf, das geht ja nicht. Aber wir nehmen es nie, glaube ich, so richtig bewusst wahr, was wir hören um uns herum. Und deswegen, das ist schon eine sehr coole Übung. Es gibt, finde ich, so viele tolle Übungen, wo ich sage, das ist was total Schönes, was irgendwie auch so einen schönen Charakter hat. Ich finde eigentlich die Dankbarkeitsstrecke, habe ich, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber die finde ich eigentlich ganz toll. Das ist einfach so ein kleiner Weg, den man halt auch gerne schweigend zurücklegt. Und ich finde, dass man sich halt auf diesem Weg einfach mal so ein paar Schritte überlegen kann und sagt, ich mache jetzt die nächsten 10 Schritte, mache ich immer für eine Sache, für die ich sehr dankbar bin in meinem Leben. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Gesundheit, den nächsten Schritt, ich bin dankbar für meinen Hund, oder ich bin dankbar für irgendwas, wofür man halt dankbar ist. Und man kann das Ganze halt, finde ich, auch mal ganz schön koppeln, dass man sagt, ein Schritt für mich, ein Schritt für meinen Hund. So, ne? Und dann auch wieder hier Spiegelneuronen, halt dieses ganz langsame, wirklich mal den Hund zu sich zu nehmen, wenn das geht, und dann mal wirklich versuchen, fast sozusagen in, jetzt nicht Zeitlupe, aber wirklich mal einen Schritt nach dem anderen. Das ist halt was, was die Hunde auch können und was gerade für so kleine Raketen wie Muffin auch gar nicht so leicht ist, dieses Langsame nach vorne zu gehen. Aber ich finde, diese Dankbarkeit ist generell häufig ein sehr unterschätztes Thema, was das eigentlich auch positiv auf unser Empfinden und unsere mentale Gesundheit sozusagen wie das beeinträchtigt. Und deswegen mag ich die Übung eigentlich sehr, und ich finde auch immer, gerade wenn man mal so einen richtig blöden Tag hatte, kann man sich trotzdem auch beim Spazierengehen einfach mal so ein paar Meter nehmen und sagen, ich mache das jetzt mal. Ich bin trotzdem dankbar für die Dinge, die ich eigentlich in meinem Leben habe, und versuche nicht nur das Negative zu sehen. So, weil bei mir ist es auch oft so, gerade wenn ich irgendwie dann voll in so einem Stresstunnel drin bin, dann sehe ich auch nichts Positives. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mal sage, ach ja, das ist eigentlich gibt es doch viel, viel mehr Positives als Negatives gerade im Leben. So. Und auch halt bei Hundeverhalten. Ich weiß nicht, also du arbeitest ja auch als Trainerin. Ich glaube halt, dass viele Hunde viel mehr Positives haben, als sie vielleicht an kleinen Herausforderungen mit sich bringen oder auch großen Herausforderungen, aber ich glaube, oft immer wird der Fokus nur auf das Negative gelegt oder auf das, was halt herausfordernd ist. Und das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen schade, finde ich.
Ja, sehr. Also zum einen würde mich interessieren, ob du, als du die Übung das erste Mal gemacht hast, dich auch unter Druck gesetzt gefühlt hast. Denn ich habe vor einigen Jahren schon mal angefangen, so ein kleines Dankbarkeitstagebuch abends immer zu schreiben. Und habe festgestellt, dass es überhaupt nicht meine Übung, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss jetzt 10 richtig tolle Dinge finden, auf die ich mega dankbar sein kann. Und es hat dann bei mir eher Stress ausgelöst, weil ich, glaube ich, Probleme damit hatte, zu realisieren, dass auch die kleinsten Dinge schon reichen. Also, ne, dass ich auch für ganz kleine Sachen super dankbar sein kann. Ja, da finde ich spannend, wenn du mal Lust hast zu erzählen, ob dir das von Anfang an leicht gefallen ist oder ob du auch diesen Anspruch hattest, so die krassesten Sachen jetzt irgendwie aufzufahren.
Ja, also ich habe auch früher gejournalt oder wie auch immer man das nennen mag und habe halt viel so versucht zu visualisieren sozusagen und habe halt aber mich morgens immer hingesetzt. Also ich habe mich jeden Morgen hingesetzt und gesagt, der Tag wird so und so. Irgendwann, als ich den Marathon bekommen habe, habe ich damit aufgehört, weil ich mich von seinem Stress so anstecken lassen habe morgens und habe mir diese Zeit nicht mehr genommen. Also sonst habe ich mir wirklich jeden Tag immer hingesetzt. Ich habe da, weiß ich nicht, 8, 9 Bücher oder so vollgeschrieben und habe halt aber auch festgestellt, dass es auch okay ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Tunnel bin und sage, ich finde jetzt vielleicht nur 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Also es ist halt, glaube ich, so dieses auch hier wieder Thema loslassen. Ich habe eine innere Erwartung irgendwie, jetzt, ich hatte jetzt die Zahl 10 genannt, auch zu sagen, es ist auch okay, wenn es 3 sind oder wenn es nur eine Sache ist. Es ist Hauptsache, man sieht dieses Positive, man nimmt das bewusst wahr. Und das ist was, was uns, glaube ich, als Mensch manchmal schwerfällt.
Definitiv. Deswegen,
also wie du sagtest, halt diese schon die kleinsten Dinge, für die man halt eigentlich dankbar sein darf in unserer, ich finde, doch sehr luxuriösen, privilegierten Gesellschaft, in der wir leben. Also da gibt es eigentlich immer mindestens mehr als 10 Dinge, für die man dankbar sein kann, aber es ist manchmal schwierig, das zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch menschlich irgendwo ein Stück weit in jeder hat ja auch hier wieder so ein anderes Empfinden, wofür er dankbar ist oder was ihn gerade stört in seinem Leben. Und da dann zu schauen und zu sagen, okay, es gibt doch eigentlich gute Dinge, aber ich darf halt auch nur gewisse Dinge gerade sehen wollen oder müssen. Das ist, also müssen ist da, finde ich, eigentlich auch das falsche Wort. So wie sie es eigentlich gut anfühlt. Und das ist halt auch so ein bisschen beim Waldbaden ja auch das Thema, dass man jetzt nicht reingeht und sagt, oh, ich komme jetzt total entspannt wieder aus dem Wald raus, sondern eigentlich ohne Erwartungshaltung versucht, erstmal reinzugehen. Und Erwartung ist für mich halt auch immer mit Denken verbunden. Und das Loslassen ist eher mit dem Fühlen verbunden. Und ich glaube, wenn wir halt versuchen, mehr ins Fühlen zu kommen, gerade jetzt auch beim Waldbaden, dann haben wir einen viel größeren positiven Einfluss von diesem Entschleunigen des Waldes sozusagen.
Ja, deswegen finde ich es auch so schön, wenn man seine Sinne beim Waldbaden einsetzen kann, weil dadurch fühlen wir einfach viel besser. Und manchmal zielen sich die TeilnehmerInnen so ein bisschen im Sommer irgendwie auch mal die Schuhe auszuziehen. Aber ja, mit unseren Füßen können wir auch ganz wunderbar fühlen und uns ein bisschen erden. Und dann kommt man so ein bisschen mehr in den Körper rein und weg aus dem Kopf, ja, und hört einfach auf zu denken, sondern fängt ein bisschen mehr an, einfach wieder wahrzunehmen, wie du gesagt hast, zu fühlen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man sich ein bisschen entspannen und auch loslassen möchte.
Vor allen Dingen halt auch spannend, dann festzustellen, was fühlt der Hund eigentlich die ganze Zeit mit seinen Pfoten, ne? Also, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt mal genau den gleichen Weg wie der Hund, da hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt. Dadurch, dass wir immer Schuhe tragen, wir spüren ja eigentlich gar nichts mehr an den Füßen. Und die Hunde sind ja dauerhaft in der Erdung sozusagen, ne? Also es ist eine total tolle Sache, die man auf jeden Fall machen sollte, auch im Winter, also nicht nur unbedingt im Sommer. Das ist natürlich deutlich angenehmer, aber auch im Winter sich mal vielleicht im Schnee mit den Füßen zu stellen und mal wirklich zu sagen, ich bin jetzt hier, also das Erden, besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne? Das ist, das ist was total Tolles. Und gibt irgendwas, was du zum Thema Gerüche im Wald loswerden möchtest, oder hast du da irgendwas?
Das ist eine sehr schöne Überleitung, Chris. Ja, möchte ich auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Ja, weil dann sind wir auch wieder bei den Sinnen, unserem Geruchssinn. Und das finde ich auch immer als, da kann man als ganz schöne Übung auch für unsere Hunde sehen. Man kann ja durchaus auch Entspannung auf Signal setzen bei Hunden. Mhm. Also man kann Hunden ja beibringen, in Anführungszeichen, in einen sehr entspannten Modus zu kommen, wenn sie bestimmte Dinge riechen. Und dafür kann man das Waldbaden auch ganz hervorragend sich zunutze machen und sagen, ich nehme zum Beispiel irgendwie hier Fichtenöl mit oder ein Lavendelöl. Ja, immer nur der Hinweis, ne, das müssen wirklich gute Öle sein. Und da sollte man sich auch immer beraten lassen. Und verbinde diesen Geruch des Öls, zum Beispiel auf einem Taschentuch oder auf so einem kleinen Halstuch für die Hunde, einfach mit der entspannten Atmosphäre des Waldes und diesem einfach mal auch da sitzen, zusammen irgendwie kurz durchatmen. Und wenn die Hunde das irgendwann verinnerlichen und das bei denen gut funktioniert, dann kann dieser eine spezielle Geruch eben auch in Situationen außerhalb des Waldes für Entspannung sorgen. Und das finde ich total faszinierend
Ja.
und irgendwie ein super Hilfsmittel, gerade für Hunde, die sich vielleicht sehr leicht stressen lassen, die sehr leicht Angst haben. Ja, einfach nochmal so ein bisschen als Unterstützung zu sagen, ich baue im Wald entspannt diesen Geruch mit was Gutem auf und übertrage das dann in unseren Alltag. Und das finde ich sehr schön, um Hunde eben auch ins Waldbaden aktiv zu integrieren.
Auf jeden
Genau.
Fall.
Ja.
Und denkst du, das würde auch für Menschen gehen?
Definitiv. Definitiv. Also ich liebe verschiedene Gerüche und es gibt einfach Menschen, die reagieren total auf Gerüche und ich gehöre dazu. Und also ich muss nur in den Wald reingehen im Sommer morgens und einmal tief einatmen und ich kriege so eine Welle der irgendwie der Entspannung. Und wie oft habe ich mir schon gewünscht, dass ich diesen Duft irgendwie nach Hause transportieren kann oder ins Büro, als ich noch in einem Büro gearbeitet habe. Und das würde einfach, oh, das macht so ganz viel innerlich mit uns und unserem Körper. Und das gilt auf jeden Fall auch für Menschen. Das, was ich jetzt für Hunde gesagt habe, ja.
Also wäre es halt auch eine gute Möglichkeit, praktisch für den Mensch, das in den Alltag zu integrieren, für sich selbst, wenn man merkt, oh, ich kann jetzt vielleicht gerade nicht im Wald, das ist schon spät oder was auch immer, und ich möchte aber jetzt in die Entspannung kommen oder halt den Duft auf einem Tuch und dann mit ins Büro nehmen.
Ja.
Ja, voll cool.
Und es gibt ja wirklich auch ganz hochwertige Baumöle, ne? Die sind nicht mit irgendwas anderem versetzt. Und wenn man sagt, ich total gerne Fichte oder Linde oder Buche, dann kann man sich die ja durchaus zulegen. Hat ein bisschen Wald zu Hause auf jeden Fall, ja.
Ja, also der Wald hat so viele Möglichkeiten auf uns und unsere Hunde vor allen Dingen auch positiv zu wirken. Und ich wollte noch einmal fragen, du gehst auch wandern, habe ich gelesen.
Das ist korrekt.
Und bietest richtig Wandertouren mit Hund an. Willst du da mal was erzählen zu? Weil ich finde das total faszinierend.
Ja.
Mit aus dem Wald rauswandern in die große Weite.
Ja, also ich, genau, da ich ja privat so gerne wandern gehe, habe ich irgendwann gedacht, ich fände es so schön, wenn ich das auch irgendwie in meinen Beruf integrieren kann. Und ich finde, mit Hunden wandern zu gehen, hat eine ganz hohe Qualität für die Beziehung zwischen mir und meinem Hund. Und das gilt dann für alle HundehalterInnen. Denn auf so einer Wanderung, da findet kein richtiges Training statt. Und da haben wir auch gar keine große Erwartungshaltung an unsere Hunde. Und das ist einfach wirklich Quality Time. Und das finde ich so wichtig, weil wir alle, ja, immer so eine große Erwartungshaltung an uns und unsere Hunde haben, dass die eh schon genug Aufgaben leisten müssen. Und beim Wandern, finde ich, kann man einfach mal nur Zeit mit seinem Hund verbringen. Fertig, aus. Und genau, deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir so Tageswanderungen in Norddeutschland zu überlegen und habe dann gedacht, das geht aber noch ein bisschen besser und habe mir überlegt, dass ich gerne einen Wanderretreat für HundehalterInnen anbieten möchte, und zwar in Südtirol. Und ja, das ist mein absolutes Herzensprojekt und ich liebe Südtirol und habe ja mir dann so ein bisschen was überlegt, wie man das schön machen kann und veranstalte jetzt zweimal im Jahr eine Wanderreise für Menschen mit Hund in Südtirol im
Mega.
Oktober und im April. Und ja, freue mich da einfach sehr drauf. So ein kleiner Gruppenurlaub für Menschen mit Hund, das finde ich sehr schön, so von der Idee.
Auf jeden
Ja.
Fall, also das ist auch echt mega spannend. Deswegen muss ich das jetzt einmal erwähnen. Und
Ja, ich glaube einfach, dass es ja eh schon relativ schwierig ist, für mehrere Hunde immer gute Unterkünfte zu finden, so wo man halt auch in der Gruppe mit vielen Hunden hin darf. Dann habe ich auch einen gewissen Anspruch irgendwie an die Unterkünfte. Ich möchte auch, dass sich da irgendwie gefühlt alle wohlfühlen können. Und dann finde ich es auch schön, wenn man im Urlaub sagen kann, ich gebe mal so ein bisschen die ganze Planung irgendwie aus der Hand und das ist dann am Ende meine Rolle, ne? Also ich ich leite die Wanderung an, ich kümmere mich so um die Orga, ich gucke, dass es irgendwie allen gut geht und genau, baue dann auch so kleine Waldbaden-Sessions mit ein und so ein bisschen Achtsamkeit, dass das einfach ein entspannter Urlaub für Mensch und Hund ist und eben auch ein Urlaub unter Gleichgesinnten. So, weil eine Gemeinsamkeit mindestens haben wir alle und das ist der Hund.
Ja.
Und das finde ich einfach schön, ja.
Voll cool. Genau. Also Infos dazu packe ich auch noch in die Shownotes mit rein unten. Da könnt ihr euch auf jeden Fall, also es ist wirklich eine mega coole Sache und deswegen war mir das ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen. Wenn ich jetzt mich für Waldbaden oder so ähnliches interessiere und jetzt nicht mehr aus Norddeutschland komme, wo könnte ich denn da gucken? Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Impulse zum Schluss, wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte? Oder
ja, also das Schöne ist ja, dass Waldbaden sich mehr und mehr verbreitet. Also ja. Da gibt es inzwischen wirklich schon einige Menschen, die das professionell durchführen. Ich würde immer so ein bisschen darauf achten, dass die das wirklich auch in Anführungszeichen, ja, einfach gelernt haben, was gehört dazu, was ist wichtig. Und so ein kleiner Tipp, den ich auch immer noch ganz schön finde, sind die Volkshochschulen. Mhm. Denn die Volkshochschulen, die gibt es ja nun wirklich überall und die haben auch sehr oft inzwischen Waldbaden in ihren Programmen. Und dann kann man einfach mal so reinschnuppern, das ist oft auch gar nicht so teuer, dann kann man es einfach mal ausprobieren. Und was die auch oft haben, sind kleine Achtsamkeitskurse. Also wer generell sagt, ich bin ein sehr gestresster Mensch, ich brauche kleine Übungen, um runterzufahren, dem kann ich die Volkshochschulen empfehlen. So, die haben tolle Programme. Und wenn es jetzt im Speziellen um Menschen mit Hunden geht, dann ist es zum Glück auch so, dass immer mehr Hundeschulen sehr viel Wert auf das Thema entspannte Hunde legen. Ja. Und genau, solche Kurse einfach auch inzwischen in ihren Hundeschulen anbieten.
Sehr cool. Und ich glaube aber auch hier wieder, ne, der Hinweis, dass die Leute sich wirklich wohlfühlen müssen mit der, mit dem Kurs oder mit der Hundeschule und das halt nicht nur machen, weil es irgendwie der Name ist und jetzt angeboten wird, sondern man muss eigentlich wirklich versuchen, vor allem aus seinem Bauchgefühl zu hören. Also das ist so, wo ich auch sage, dass wir Menschen da auch für unsere Hunde da sein müssen oder die Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir das Gefühl haben, es klappt nicht oder es ist eine komische Umgebung, komisches, manchmal auch zwischen den Menschen, ist ja auch völlig okay, dass es nicht immer passt, dass man dann trotzdem sagen muss, ich mache es eigentlich für mich und für den Hund und deswegen dann vielleicht sich auch einfach mehr umschauen darf. Aber Volkshochschulen ist auf jeden Fall auch, glaube ich, im Kommen gerade bei den Volkshochschulen, ne? Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so, das aufbauen, finde ich total toll. Wir haben es hier bei uns auf der Ecke auch auf mehreren mittlerweile und das finde ich total spannend. Svenja, ich danke dir ganz doll für deine Zeit. Und fand das eine super spannende und informative Folge geworden und wollte dich fragen, ob du noch irgendwas loswerden möchtest.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn deine Zuhörer und Zuhörerinnen dir vielleicht mal Rückmeldung geben, wenn sie die Folge gehört haben, ob sie für sich mal ein, zwei unserer Lieblings-Waldbaden-Übungen ausprobiert haben und ob sie Gefallen daran gefunden haben. Und ansonsten möchte ich nur loswerden, dass ich mich sehr gefreut habe, hier gestern gewesen zu sein und dieses schöne Gespräch mit dir geführt zu haben.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass wir wieder einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, ein bisschen mehr Stress aus der Welt rauszunehmen und dass die Menschen auch ein bisschen für sich und ihre Hunde losgehen. Das ist, glaube ich, was aktuell so ein bisschen mehr kommt, dass die Menschen das erkennen und was ich eigentlich total toll finde und auch schön finde, dass die Menschen so ein bisschen mehr ihren Herzenswegen gehen. Das ist was, wo die Hunde uns sehr unterstützen können, ohne dass wir es manchmal wissen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Svenja. Und dann findet ihr alle wichtigen Informationen in den Shownotes und auf unsere Instagram-Accounts, wo ihr uns auch gerne verlinken könnt, wenn ihr die Waldbadenübungen macht und vielleicht ein Foto machen wollt davon. Da würden wir uns sehr freuen, weil wir da auch immer sehr neugierig sind, wie die Menschen das umsetzen. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute.
Tschüss, tschüss.